So, einen recht schönen guten Morgen hier in Pforzheim zu eurem ersten Gottesdienst, zu unserem ersten Gottesdienst. Und ich habe heute die Ehre, euch dienen zu dürfen. Bevor ich anfange, möchte ich jetzt beten. Himmlischer Vater, hab Dank von ganzem Herzen für deine Gegenwart. Hab Dank, dass du bei jedem Einzelnen bist, das Richtige zu hören und die Kraft gibst, dann entsprechend auch das zu tun. Amen. Also mein Name ist Guntram Dillinger, ich bin aus der Gemeinde in Ulm. Und bevor ich jetzt mit dem Thema loslege, ein bisschen zu meiner Geschichte. Also das Thema Josef passt ziemlich gut auch zu dem, was ich erlebt habe. Und ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, auch wenn ich ab und zu mal ins Schwäbische reinkomme. Wie gesagt, also ich bin verheiratet, habe zwei Söhne und zwei Enkelinnen und bin 1985 zwischen Weihnachten und Neujahr zum Glauben gekommen. Und dann ging das mit uns relativ steil. Also meine Frau hat sich dann meine damalige Freundin hat sich dann zwei Wochen später bekehrt. Und wir sind dann in eine deutsch-amerikanische Gemeinde gegangen, in Leipheim, da wo ich jetzt dann auch wohne. Gebürtig bin ich von Geislingen, Kuchen, um genau zu sein. Und dann, wie gesagt, haben wir die Karriere im Reich Gottes versucht anzufangen und es war auch relativ intensiv, eine intensive Zeit, sehr intensiv. Wir haben 86 geheiratet, mit allen möglichen Widrigkeiten und allen möglichen Angriffen, wo Gott extrem präsent war. Und ja, es gibt keinen Gegner für Gott. Er stand mehr da, wie die Angriffe waren. Und dann irgendwann mal bin ich dann eben, die Amerikaner sind dann abgezogen und dann wurde ich Pastor in der Gemeinde, also ordinierter Faith Christian Fellowship Pastor und hatte einen lieben Ältesten gehabt in meinem Team, der irgendwann mal angefangen hat, Dinge zu streuen, Weissagungen mehr oder weniger von Gott empfangen zu haben und dann war ich so, das gab es ja damals noch nicht, im letzten Jahrtausend wurde ich Mobbingopfer. Also man hat mich ein Stück weit denunziert auf Fakten, die keine waren und dann so langsam aber sicher hat man mich aus dem Amt komplimentiert. Ich habe dann das nicht drauf ankommen lassen, um da eine Gemeindespaltung zu verhindern und habe gesagt, okay gut, Lügen haben kurze Beine, dann geht man es vielleicht wie im Josef. Und bin dann in die Ekklesia gewechselt. Und ja, so kam es dann mit der Zeit tatsächlich raus, dass da falsche Informationen waren. Der damalige Pastor hat sich dann auch noch bei mir entschuldigt. Aber da war dann der Zug schon abgefahren. Und ähnlich wie bei Josef, nach 13 Jahren wurde ich ein Stück weit rehabilitiert in der Gemeinde. Da kam ein Prophet und der Pastor, der mein Nachfolger war, musste ihn übersetzen. Das war ein Südafrikaner und hat mich mehr oder weniger durch die Übersetzung selber wieder ein Stück weit intronisiert. Aber ich bin weiterhin in der Ekklesia in Ulm. Deswegen, wie gesagt, ähnlich wie Josef. Und nur vielleicht vorab noch was. Es gibt ein Zitat, der Applaus ist das Brot des Künstlers. Ich sehe das jetzt für mich persönlich nicht ganz so. Mein Applaus ist das Wirken des Wortes bei jedem Anwesenden hier. Wenn das, was nachher Gott mit euch über die Wochen und Monate bewirkt, dann ist das Applaus für mich. Dann bin ich froh darüber, dass das Wort Gottes vielfältig Frucht bringt, 30, 60, 100-fach. Jesus muss unser Leben oder unseren Lebensstil entweder bestätigen, korrigieren, ermahnen oder ermuntern. Und ohne den Geist geht gar nichts. Und der muss ähnlich wie in der Apostelgeschichte meines Erachtens Reaktionen der Zuhörer bewirken. Wir kennen alle die Pfingstpredigt vom Petrus, wo er richtig ihnen sozusagen Dinge sagt, die jetzt nicht ganz so doll sind, wo sie dann zu ihm sagen, als sie aber das hörten, drang es, Apostelgeschichte 2, 37 und 38, als sie aber das hörten, drang es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Brüder? Also das ist mein Ziel, dass Gott euch so berührt, was sollen wir tun? Und dann gibt es auch eine Lösung. Petrus sprach zu ihnen, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen oder jeder soll getauft werden auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. Und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wie gesagt, ich habe mir zur Maxime gemacht, kein Ohrenbläser zu sein und werde auch bei Predigen nicht schmeicheln, weil ich ein Stück weit einfach Gott mehr fürchte als Menschen. Und selbst wenn ich dem einen oder anderen wohl auf die Zehen trete, wenn es Gott das so offenbart, dann war es gut. Und irgendwann wird Gott dann zu mir sagen, gut, treuer Knecht, geh ein zur Freude deines Herrn. Denn, und da möchte ich auch biblisch sein, in Sprüche 29, 25 steht, Menschenfurcht stellt eine Falle, wer aber auf den Herrn vertraut, ist in Sicherheit. Also das jetzt mal als Vorspann für das, was euch heute erwartet. Unser Thema, Josef. Wir haben ja das letzte Mal so die Potiphar-Zeit von Josef, habt ihr ja auch gehört. Und wir sind jetzt vom Retter Ägyptens, vom Kerker zum Thron. Und übrigens, das ist eine Bibel. Das kann man aufschlagen, blättern, man kann es auch anmalen, was einem wichtig ist. Heutzutage ist ja das mehr oder weniger immer diese Wischtechnik. Mit dem Anmalen wird es schwierig. Ist so. Also hier kann man es schön malen. Rot für ganz besonders wichtig oder gelb für Achtung, Vorsicht oder wie auch immer. Also ich kann empfehlen, Bibeln auch mit Papierform zu benutzen. Es macht mehr Sinn, das Ganze nachzuschlagen, anstatt nur zu wischen. Weil ich weiß, manche Bibelstellen links oben blau, Neues Testament, Briefe. Und dann aber Wischtechnik ist schwierig. Okay, also wir haben Josef. Da gibt es einen Hollywood-Blockbuster, der heißt Vom General oder Feldherrn zum Sklaven, vom Sklaven zum Gladiator. Ein Gladiator, der ein Imperium herausforderte. Ich weiß nicht, ob ihr den Film gesehen habt, aber wir Christen haben ein viel besseres Pendant dazu. Und ich habe das mal so umschrieben, vom lang ersehnten Lieblingssohn zum verhassten Bruder, vom verhassten Bruder zum verkauften Sklaven. Vom Sklaven zum verleumdeten Sträfling, vom Sträfling zum Dienersträfling, vom Dienersträfling zum vergessenen Sträfling, vom vergessenen Sträfling zum zweiten Mann im Reich, vom zweiten Mann im Reich zum Retter der Welt oder der Menschheit. Das war die Karriere des Josef. Und wir haben es relativ einfach, weil wir die Geschichte von Josef kennen und können sie rückwirkend anschauen. Das hat der Josef jetzt so nicht erlebt. Der Josef in 1. Mose 37, 2 steht, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef, 17 Jahre alt, war als Hirte mit seinen Brüdern bei den Schafen, als er noch ein Junge war. 1. Mose 41, 46a heißt es, und Josef war 30 Jahre alt, als er vor dem Pharao, dem König von Ägypten, stand. Also da dazwischen sind 13 Jahre. Und in den 13 Jahren hatte Josef manches Bittere erlebt. Wie gesagt, verkauft von den Brüdern, unschuldig im Gefängnis, wobei das war ja ein Spezialgefängnis. Es war ja letztendlich für die Gefangenen, die speziell vom Pharao in den Kerker geworfen wurden. Also wir wissen nicht mehr. Wir wissen nicht, ob Josef depressiv wurde, wohl eher nicht. Wir wissen nicht, ob er es mit Frohlocken aufgenommen hat oder angenommen hat, diese Zeit, Und vor allen Dingen, wir wissen nicht, beziehungsweise Josef wusste nicht, dass er nach 13 Jahren vor dem Pharao steht. Letztendlich war er mal als erstes im Kerker. Letztendlich war er da, am letzten Ort, wo man eigentlich nicht hin will. Und wie gesagt, ich fange an, die Josefsgeschichte ab Vers, im 1. Mose 39 ab Vers 19. Und dann gehen wir durch bis Kapitel 41. Josefs Herr nahm ihn, legte ihn ins Gefängnis, an den Ort, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen, und er war dort im Gefängnis. Und jetzt kommt der erste ganz große Unterschied, den auch wir hier auf der Erde nicht vergessen sollten. Der Herr aber war mit Josef und wandte sich ihm in Treue zu und gab ihm Gunst in den Augen des Obersten des Gefängnisses. Also wir wissen, dass der Josef nicht immer mit den Brüdern bei den Schafen war, sondern er war viel bei seinem Vater. Er musste nur sozusagen die Petze spielen und mal nachschauen, was seine Brüder so treiben. Und wenn ihr mal in der Bibel nachschlagt, so zwischen Kapitel 36 und 39, die Jungs hatten ganz schön Dreck am Stecken. Der älteste Sohn nur zum Beispiel hat mit einer der Magd geschlafen, wo natürlich auch ein paar Kinder Jakobs waren. Also, und dann, wie gesagt, es sind einige Dinge vorgefallen, die Brüder da so auf sich geladen haben. Und das hatte Josef alles ja irgendwie mitbekommen, aber er war ja der Liebling vom Vater. Und ich vermute, der Vorteil dieses Lieblingsseins war, dass er gemerkt hat, wie Jakob mit seinem Gott unterwegs war. Dass es nicht nur ein Gott vom Hörensagen war, sondern der Jakob, der hat eine Beziehung gehabt mit Gott. Wie gesagt, er hat einen Fehler gehabt, dass er den Lieblingssohn auch noch laut oder sichtbar gemacht hat. Aber er war ein gottesfürchtiger Mann. Er hat mit Gott seine Kämpfe gehabt. Er wurde gesegnet. Also Jakob hat eine gute Beziehung gehabt mit Gott. Und das hat Josef wohl mitbekommen, weil er war nicht auf der Bibelschule. Er hatte keine Bibel zur Hand oder nachschlagen hätte können. Also es muss was in seinem Herzen gewesen sein. Wie gesagt, wir wissen nicht genau wie und was. Und an der Stelle möchte ich schon mal einfügen, wir müssen dann auch nichts dazu dichten, nur weil wir es nicht wissen. Wir wissen es einfach nicht. Wie war Josef so drauf? Steht nicht dran. Wir wissen nur, er hat Träume gehabt. Und er konnte sie auch auslegen. Wie gesagt, dann war er jetzt im Gefängnis und der Oberste des Gefängnisses übergab alle Gefangenen, die im Gefängnis waren, der Hand Josefs, und alles, was man dort tat, das veranlasste er. Der Oberste des Gefängnisses sah nicht nach dem Geringsten, das unter seiner Hand war, weil der Herr mit ihm war, und was er tat, ließ der Herr gelingen. Also der Oberste hat ein relativ chilliges Leben gehabt, und weil Josef alles gemacht hat. Nummer 1, Josef ist nicht irgendwo in Lethargie verfallen, sondern er hat einfach gemacht, was vor seinen Händen war zu tun, und Gott hat es gesegnet. Also er hat nicht, vermutlich nicht, irgendwo war in der Ecke drin und hat sich betütteln und bemitleiden lassen. Dazu war er nicht in der Lage, weil er musste ja hier arbeiten. Im Knast war das damals nicht ganz so prickelnd. Und er hat einfach was gemacht. Das, was er konnte, beziehungsweise was ihm aufgetragen wurde, das hat er gemacht. Und dann geschah es nach diesen Dingen, da versündigten sich der Mundschenk des Königs von Ägypten und der Bäcker gegen ihren Herrn, den König von Ägypten. Das waren jetzt die zwei Träume, die die beiden hatten. Sie hatten beide einen Traum, das ist jetzt Kapitel 39, Vers 40, Vers 5. Einen Traum, jeder seinen Traum in einer Nacht, jeder mit einer besonderen Bedeutung seines Traumes, der Mundschenk und der Bäcker des Königs von Ägypten, die im Gefängnis gefangen lagen. Und Josef hat es gemerkt, also er hat auch nach den anderen geschaut, sonst hätte er nicht gemerkt, dass sie traurig waren. Und da haben die beiden Jungs eben ihre Träume erzählt. Dann, nicht ganz ohne Hintergedanke, hat er dann irgendwann gesagt, im Vers 14, Kapitel 40, aber denke an mich bei dir, wenn es dir gut geht, und erweise doch Treue an mir und erwähne mich beim Pharao und bring mich aus diesem Haus heraus. Denn gestohlen bin ich aus dem Land der Hebräer und auch hier habe ich gar nichts getan, dass sie mich in den Kerker gesetzt haben. Also das war jetzt sozusagen so ein kleiner Hoffnungsschimmer, nachdem er ja schon einige Jahre zuerst bei Potiphar und dann eben mit im Kerker war irgendwo. Und was sagt es mir? Wie gesagt, es steht jetzt nicht wortwörtlich dran, aber mir sagt es, dass Gott in der Zeit auf jeden Fall so tief im Herzen war, dass er Josef sich nicht verführen ließ von Potiphars Frau, dass er so viel wusste, nee, das geht gar nicht, ich werde die Frau nicht antasten, das ist mein Herr, der ist verheiratet, das geht gar nicht. Und er war dann aufgrund dessen war er im Gefängnis und aufgrund dessen hat er ja immer noch eine Beziehung wohl zu Gott gehabt, weil sonst hätte ihm Gott wahrscheinlich auch die Träume nicht geben können. Also da war wohl was da. Und das Gelingen, das der Josef hatte, das war, vermute ich jetzt, einfach mal so ein Stück, ein Balsam, so ein Zeichen, wo Gott gesagt hat, ich bin bei dir. Aber es war noch kein Ende abzusehen, wann er aus der misslichen Lage rauskommt. Und ich denke, dass wir in unserem Leben solche Josefs-Momente haben sollten, wo es drunter und drüber geht oder wo alles möglich ist, aber trotzdem uns irgendwie Gelingen schenkt, obwohl die Lage aussichtslos oder unmöglich ausschaut. Aber trotzdem, Gott ist mit uns, wie gesagt, Maskenzeit, obwohl nicht Fasching ist. Also das ist jetzt eine Zeit, wo es auch drunter und drüber geht und trotzdem kann uns Gott Gelingen schenken. Gott kann uns trotzdem segnen, obwohl es aussichtslos und unmöglich ist. Und ich denke, das, was wir heute Morgen auch schon vorher gebetet haben, die Dankbarkeit, dass uns Gott trotzdem Gelingen schenkt und trotzdem uns bewahrt, segnet oder wie auch immer, das sollte in uns ein dankbares Herzen zum einen geben und zum anderen, es sollte uns noch tiefer zu ihm hinführen. Es sollte uns noch tiefer in sein Wort führen. Es sollte uns noch tiefer in die Gemeinschaft, im Gebet führen. Das ist existenziell. Und für mich persönlich ist das ABC des Glaubens wichtiger als das XYZ. Ich muss nicht alles Mögliche wissen. Ich muss wissen, dass Gott bei mir ist, dass Gott treu ist und dass mich Gott nicht verlassen wird bis an der Weltende. Er ist bei mir jeden Tag. Jeden Morgen ist seine Gnade neu. Wenn ich das weiß und mich in dem geborgen fühle, wenn ich weiß, wie das nette Lied heißt, he's got the whole world in his hand, dann weiß ich, es kann passieren, was will, und es passiert wirklich viel gerade. Es macht nichts aus. Ich bin in seiner Hand. Und diese Ruhe, wo Jesus uns ja gibt, den Frieden, den die Welt nicht erreichen kann oder nicht geben kann, der Friede, der soll unser Herz regieren. Und es sollte intrinsisch sein, nicht, ich muss jetzt Frieden haben, ich muss Frieden haben, das wäre dumm. Also da bekomme ich alles andere als Frieden, wenn ich mir immer einreden muss, ich muss Frieden haben. Entweder ich bin geborgen bei Gott, bei Jesus oder nicht. Dazu hat er seinen Heiligen Geist gesandt. Und im 5. Mose 32, Vers 47 steht, denn nicht ein leeres Wort ist es für euch, sondern es ist euer Leben. Und durch dieses Wort werdet ihr eure Tage verlängern in dem Land, in das ihr über den Jordan zieht, um es in Besitz zu nehmen. Das, was Gott zu uns spricht, durch die Bibel, das ist kein leeres Wort, sondern es ist unser Leben. Und in der Einleitung haben wir vorher die Bibelstelle gehabt aus dem Johannes. Das Brot. Es ist wichtig, dass wir das Brot und das Wasser haben des Lebens. Dass wir Jesus haben. Es geht letztendlich nur ums ABC. Alles andere Das, wenn es wichtig ist, kommt's. Dann wird uns Gott auch an manche Bibelstellen erinnern oder an manche Gleichnisse oder an manche Begebenheiten. Aber wichtig ist, dass wir gegründet und gebaut sind im und auf dem Wort Gottes. Das ist absolut wichtig. In Sprüche 4, Vers 20 bis 23 heißt es: Mein Sohn, auf meine Worte achte, meinen Reden neige dein Ohr zu. Lass sie nicht aus deinen Augen weichen, bewahre sie im Innern deines Herzens. Denn Leben sind sie denen, die sie finden, und Heilung für ihr ganzes Fleisch. Mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und wenn Jesus in unserem Herzen ist, wir unser Herz bewahren und das Wort in uns Frucht bringt, dann kann kommen, was will. Das ist zwar schlecht und nicht ganz so bequem vielleicht, aber es macht nichts aus. Und das ist der große Unterschied. Und ich habe jetzt einige Bibelstellen, ich habe euch kein neues Evangelium, sondern nur etwas, das ich euch zur Erinnerung zurufen möchte, dass ihr euch daran erinnert, gerade in diesen Zeiten, wo ich persönlich meine, wir sind jetzt auf der Zielgeraden des Kommen Jesu. Also vor 2000 Jahren haben sie schon geschrieben, dass jetzt die Zeit nahe ist. Es sind 2000 Jahre vergangen. Ich denke, wir sind ein Stück weiter. Aber wir brauchen keine Angst haben. Himmel und Erde werden vergehen, so wie wir es jetzt kennen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Und die Bibel ist das Wort Gottes. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Einzigen. Einzig in seiner Art, einzig geboren vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Johannes 1,14 war das. Johannes 5,24 heißt es: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod in das Leben übergegangen. In dem sind wir schon. Das ist ein Ist-Zustand. Da brauchen wir jetzt nicht groß überlegen. Das ist ein Ist-Zustand. Wir sind vom Tod ins Leben übergegangen. Ob das Leben spannend ist, sehr spannend oder extrem spannend, das steht da nicht drin. Aber wir sind in das Leben übergegangen. Und wie gesagt, Johannes 6, 35 und 51, Jesus spricht zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Und ich sage das deswegen im Zusammenhang mit Josef, weil das, vermute ich, hat er Josef in seinem Herzen gehabt. Die Worte von seinem Vater, die Worte Gottes in seinem Herzen. Er hat keine Bibel gehabt wie wir, wo er nachschlagen konnte. Der Geist Gottes war nicht in, sondern ab und zu wahrscheinlich auf ihm, wenn er die Träume gedeutet hat. Aber er wusste, wer sein Gott war. Und er hat ihn durch alle mögliche, unmögliche Situationen durchgehen lassen. Ohne zu wissen, dass er irgendwann mal der Retter der Menschheit sein wird. Er wusste es einfach nicht. Verkauft, verraten. Er wurde bezichtigt, was gemacht zu haben, was er nicht gemacht hat. Verleumdet, vergessen. Und das über einen Zeitraum, wo er zwischen 17 und 30, 13 Jahre. Ich meine, das sind die Jahre. Heiraten, Familienplanung, womöglich schon das erste Haus bauen, überlegen irgendwo. Das sind die Jahre, wo ein Stück weit uns auspeilen, wie geht es dann nochmal weiter. Die war er einfach weg. Er war ein Knacki. Und das unschuldig. Aber Gott hat einen Plan gehabt. Ich weiß nicht, ob er ihn ganz deuten konnte, der Josef, den Plan irgendwo. Aber klar, wenn wir auch für uns einen Plan fürs Leben haben, ich meine, in der Zeit, wo wir durch die Wüste gehen oder durch die Trockenheit irgendwo, da ist uns jetzt nicht so sehr doll nach Jubeln und Halleluja, weil wir halt jetzt gerade eine Durststrecke haben, selbst wenn wir das Ziel wissen, was kommen sollte. Und trotzdem, Gott ist bei uns, Gott ist mit uns, und der berühmt-berüchtigte Satz schon manchmal: Alle Dinge dienen zum Besten denen, die Gott lieben. Es ist leicht gesagt, aber manchmal dauert es Jahre und Jahrzehnte, bis irgendwas so ist, wie es Gott möchte. Aber Gott steht zu uns, Gott ist mit uns. Und er versäumt keinen Einzelnen. Niemand wird aus seiner Hand gerissen. Da gibt es so einen berühmten Poster, damals gab es einen berühmten Poster mit einem netten Vers, der hieß, Gott hat uns keine ruhige Überfahrt versprochen, nur eine sichere Ankunft. Also wie gesagt, je nachdem, ob eure Windstärke bei 2 oder 3 ist, was eigentlich ziemlich chillig ist, oder ob ihr bei Windstärke 10 irgendwie unterwegs seid, wir kommen an. Und keiner wird über die Maßen mehr herausgefordert, als er tragen kann. Auch das ist leicht gesagt, ich weiß, und trotzdem stimmt's. Das Wort Gottes irrt und lügt nicht. Und deswegen steht im 1. Petrus 2,2, seid wie neugeborene Kinder begierig nach der vernünftigen, geistigen, unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie wachset zur Rettung zum Heil. Und im Hebräer 5, Vers 12 bis 14 heißt es, und ihr seid solche geworden, die Milch nötig haben und nicht feste Speise. Denn jeder, der noch Milch genießt, ist richtiger Rede oder des Wortes von der Gerechtigkeit unkundig, denn er ist ein Unmündiger. Die feste Speise aber ist für Erwachsene, für Vollkommene, das ist im Griechischen der Ausdruck fürs Erwachsensein, die infolge der Gewöhnung geübte Sinne haben zur Unterscheidung des Guten wie auch des Bösen. Und da tun wir uns in diesen Zeiten, in denen wir jetzt gerade sind, zum Teil recht schwer, das zu unterscheiden zwischen Guten und Bösen. Wir verzetteln uns manchmal in unserem Leben mit Dingen, die augenscheinlich vielleicht wichtig sind, aber letztendlich nicht zum Heil beitragen für uns oder für andere. Wo wir ein Stück weit verwirrt werden, wo wir unter Umständen ja alles in Frage stellen, wo wir unter Umständen definitiv mal kein Zeugnis sind. Als da wäre Corona, was gibt es da alles für krude Theorien und Sachen, die da unterwegs sind? Wie gesagt, meine Schwiegermutter hat sich impfen lassen, ruft die Schwester aus der Gemeinde an, oh, du hast jetzt das da von dem Antichrist, da ist das Zeichen jetzt, oh, oder lass dich ja nicht impfen, ja, ich bin schon geimpft, oh je, meine, ah, dann hast du das womöglich auch. Wo steht das in der Bibel? Alte Christen, plötzlich werden sie panisch wegen der Impfung oder Nichtimpfung. Und da gibt es wirklich krude Geschichten rüber und über. Die eine sterben, weil sie es haben, die andere, weil sie es nicht haben. Okay, ja, ist so. Aber muss ich da alles Mögliche und manches Unmögliche irgendwo mir reinziehen und dann halb Verschwörungsgegner, Befürworter, ja, aber eigentlich und irgendwo. Und wir verzellen uns in etwas, was letztendlich nur mich persönlich was angeht. Bin ich geimpft oder nicht, bin ich dafür oder nicht, das geht mich was an. Weil, wenn jetzt zum Beispiel, der Simon ist jetzt gerade nicht in meiner Sichtweite, das ist gut, wenn der Simon mir jetzt sagt, Guntram, lass dich ja nicht impfen, das ist das Dümmste, was du machen kannst, und ich lasse mich nicht impfen und sterb deswegen, weil ich nicht geimpft bin, dann vermute ich, der Simon wird nicht die Konsequenzen tragen und das auf sich nehmen. Ich kann mich nicht auf ihn berufen. Der Simon hat gesagt, ich soll es nicht nehmen, deswegen bin ich gestorben. Und nehme ich sie und er sagt, nimm's auf jeden Fall, nimm's. Und ich kriege meinen Herzmuskel entzündet irgendwo und sterbe, kann ich genauso wenig zum Simon sagen, Simon, du hast gesagt, ich soll mich impfen lassen. Jetzt habe ich den Salat. Du bist schuld. Nee. Also bitte, wir können für niemanden die Verantwortung übernehmen. Jeder hat sich selber zu entscheiden, kann sich informieren und machen. Aber bitte, was da alles los ist im Internet und was weiß ich alles. Also für mich sind es zum Teil schon asoziale Medien und nicht nur soziale Medien, weil das so viel Krudes, Dummes durch die Welt geht und letztendlich ist jeder für sich selber verantwortlich. Und ich kann die Verantwortung über niemanden übernehmen, was er jetzt macht oder nicht, selbst mit dem Wort Gottes. Gott gibt uns immer wieder die Chance. Heute lege ich dir Segen und Fluch vor. Er rät uns, entscheide dich für das Leben, du bist gesegnet. 20 Verse. 5. Mose steht es. Entscheidest du nicht fürs Leben, hast einen Fluch. 40 Verse. Aber ich habe die freie Wahl. Ich kann mich auch entscheiden, ob ich Jesus annehme oder nicht. Gott überlässt mir die Wahl. Und genauso ist es mit vielen Dingen unseres Lebens, wo wir als Christen uns einmischen oder irgendwie meinen, uns einmischen zu müssen, wo ich denke, muss das sein? Ist das wirklich das Wichtigste jetzt für mein Leben? Oder kann ich nicht ein Zeugnis sein, in dem ist es Unglauben, wenn ich mich impfen lasse? Ich glaube, in der Zwischenzeit braucht man genauso viel Glaube für die Impfung wie Gegner oder wie auch immer irgendwo. Halleluja, wenn ihr geimpft seid und Halleluja, wenn ihr es nicht braucht. Okay. Also ich muss mich impfen lassen, weil sonst kann ich nicht den Urlaub. Zum Beispiel. Mache ich es nicht, dann habe ich Schwierigkeiten im Geschäft. Aber auch das ist nicht der Deal irgendwo letztendlich. Und ich bin mir sicher, und ich lese das auch nicht im Wort Gottes, dass ich da deswegen jetzt irgendwie plötzlich da oben eine Zahl habe, nur wegen der Impfung oder hier irgendwo eingeritzt in der Hand irgendwie, auch wenn es jetzt die Zeiten sind, wo wir merken, wir sind jetzt auf der Zielgerade. Also das, so steht es in der Offenbarung nicht drin. Da gibt es andere Zeichen, auch in Matthäus-Evangelium, wo Jesus schreibt, das steht anders drin, nicht mit der Impfung. Klar, vieles wird vorbereitet, vieles ist schon machen. Ja, sehe ich ein. Das sehen wir wahrscheinlich alle so. Aber was hat Jesus gesagt? Niemand weiß Zeit und Stunde. Niemand. Und deswegen machen wir doch das, was vor unsere Augen ist zu tun, und das machen wir. Wir bringen Menschen zu Jesus. Wir leben in Heiligung. Wir gehen unseren Weg. Jesus in unserem Herzen. Und Gott wird uns schon bewachen und wird uns dann schon sagen, was zu tun ist. Abgesehen davon gibt es auch noch ein paar Bibelstellen für das, sind jetzt vielleicht nicht ganz so nett, aber im 1. Petrus 4,15 heißt es, denn niemand von euch leide als Mörder oder Dieb oder Übeltäter oder als einer, der sich in fremde Sachen mischt. Oder in Sprüche 26,17 heißt es, der packt einen Hund bei den Ohren, wer im Vorbeigehen sich über einen Streit ereifert, der ihn nichts angeht. Wer seinen Mund behütet, in Sprüche 13,3, wer seinen Mund behütet, bewahrt sein Leben oder sich selbst, seine Seele. Wenn er seine Lippen aufreißt, dem droht Verderben. Okay, was uns nicht angeht, geht uns nicht an. Selbst Jesus hat dem Petrus gesagt, kurz bevor er sozusagen zum Vater gegangen ist, wo der Petrus sagt, ja, was ist mit dem? Wo Jesus zu Petrus sagt, folge du mir nach. Ja, was ist mit ihm? Scher dir nicht drum. Du folge mir nach. Und das sagt er zu mir jeder von uns immer. Du, nicht der Nachbar oder Nachbare. Du, folge du mir nach. Er spricht immer zu jedem persönlich. Ob der die Hände hebt, ob sie der nicht hebt, ob der das macht. Du, mach du das, was in deinem Herz richtig ist. Du, wir haben ein Wort Gottes. Wir können entweder per Wischtechnik lesen oder per Seitenumblättern lesen. Wichtig ist, dass das Wort Gottes in uns ist. Das Brot, das Wasser, das ABC. Wir benötigen das Wort Gottes, um hier zu bestehen. Das Wort, das der Josef in sich getragen hat und nicht verzagt ist, zumindest lesen wir jetzt nichts davon. Der Josef war ein Mann Gottes, der das gemacht hat, was zu tun war. Er hat überall Segen erfahren, Gott war mit ihm, Gott hat ihn gesegnet und dann hat er einfach weitergemacht. Kein Sitzstreik, kein Hungerstreik, nichts. Er hat einfach gemacht. Und im Psalm 37, Vers 3 und 4 heißt es, vertraue auf den Herrn und tue Gutes, wohne im Land und hüte Treue und habe deine Lust am Herrn, so wird er dir geben, was dein Herz begehrt. Übrigens, ich kann empfehlen, den ganzen Psalm 37 so richtig intensiv mal zu lesen. Ist wirklich Hammer, ist richtig super. Gute Nahrung. Und was im Vers 4 hier steht, und habe deine Lust am Herrn. Ich würde es mal so umschreiben, seid scharf auf das Wort Gottes. Seid richtig begierig nach dem Wort Gottes. Da drin ist unser Leben, da drin schöpfen wir Kraft, Hoffnung, Friede und Geborgenheit und Trost. Es geht ums Wort Gottes, es geht um Jesus. Jesus ist das Wort wurde Fleisch, aber er ist es. Und wenn wir Bibel lesen, haben wir Gemeinschaft mit Jesus. Dann beten wir, dann haben wir Lobpreis. Loben zieht nach oben, ist ja als Sprüchle. Es geht alles, es ist nur ABC, aber es ist so immens wichtig. Psalm 119, ich liebe es. Vers 97 bis 107. Wie liebe ich dein Gesetz? Es ist mein Nachdenken den ganzen Tag. Dein Gebot macht mich weiser als meine Feinde, denn ewig ist es mein. Verständiger bin ich als alle meine Lehrer, denn deine Zeugnisse sind mein Überlegen. Einsichtiger als Greise bin ich, denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Von jedem bösen Pfad habe ich meine Füße zurückgehalten, damit ich dein Wort bewahre. Von deinen Bestimmungen gewichen bin ich nicht, denn du hast mich unterwiesen. Wie süß ist es meinem Gaumen, dein Wort, mehr als Honig meinem Mund. Aus deinen Vorschriften empfange ich Einsicht, darum hasse ich jeden Lügenpfad. Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Das muss in uns sein. Ganz wichtig. Dann habe ich noch eine meiner Lieblingsbibelstellen aus dem Hiob, Hiob 42. Das ist ganz am Schluss, nachdem eine ewige Diskussion und Ratschläge seiner Freunde. Und Hiob antwortete dem Herrn und sagte: Ich habe erkannt, dass du alles vermagst und kein Plan für dich unausführbar ist. Wer ist es, der den Ratschluss verhüllt ohne Erkenntnis? So sprach ich denn ohne zu begreifen. Unfassbar ist es mir, ich verstehe es nicht. Höre doch, ich will reden, will dich fragen, und du sollst es mich wissen lassen. So habe ich denn meine Meinung mitgeteilt und verstand doch nichts. Dinge, die zu wunderbar für mich sind und die ich nicht kannte. Höre doch, und ich will reden, ich will dich fragen, und du sollst es mich wissen lassen. Und jetzt, vom Hörensagen hatte ich von dir gehört, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen, darum verwerfe ich mein Geschwätz und bereue in Staub und Asche. Wenn wir nur vom Hörensagen von Gott hören, schade drum. Gott, jetzt aber hat mein Auge dich gesehen. Wenn wir Gott sehen wollen, wir finden ihn in seinem Wort und er verschließt sich uns nicht. Er schließt sich uns auf. Es ist, wie es ist. Es geht ohne das Wort Gottes gar nicht. Und am besten in einer ruhigen Minute, in einer ruhigen Ecke, das Wort Gottes ist unser Heil, weil es Jesus ist. Und wie gesagt, ihr dürft natürlich weiterhin miteinander reden, ihr dürft euch weiterhin Ratschläge geben, aber Dinge, wo biblisch sind und wo nichts drinsteht, sorry, lasst es bleiben. Und so spricht der Herr, wenn ihr einen schlechten Traum gehabt habt oder irgendeinen krummen Film angeschaut habt und dann irgendeine Weissagung bringt. Vergesst es. Das Wort Gottes. Es muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Wir haben hier eine Richtschnur. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden ewig bestehen. Es muss sich alle unsere Aussagen, unsere Ratschläge, muss sich am Wort Gottes messen können. Nicht das Wort Gottes stellt sich auf unseren Ratschlag ein, sondern der Ratschlag muss sich mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und das ist immens wichtig, weil, wie gesagt, es sind viele Stimmen unterwegs und alle möglich und alle meinen es gut. Wenn es in der Bibel drinsteht, wenn es im Wort Gottes drinsteht, schön, und wenn ich es nicht finden kann, suche ich es. Oder lass mir helfen beim Suchen. Aber ich muss ein eigenes Urteil, einen eigenen Entschluss haben können. In Jakobus heißt es, alles, was ihr tut, was ihr nicht aus Glauben tut, dem wird es zur Sünde. Seid überzeugt von dem. Glaubt an das, was er macht, und alles andere lasst es. Manchmal ist es nicht immer der bequeme Weg. Ja, also manchmal eckt man auch an. Manchmal ist es wirklich definitiv, wo du denkst, naja, Nachteile, 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 aber trotzdem Gott mehr fürchten als Menschen. Und zum Abschluss dann noch ein Römer-Vers, der existenziell ist für uns alle immer. Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Erbarmungen Gottes, eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt oder lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes, des Denkens, des Wollens, damit ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und das hat der Josef gemacht. Ich mache jetzt das relativ schnell, den Schluss. Dann hatte Pharao den Thron, und 2 Jahre nachdem er dem Bäcker und dem Mundschenk den Traum gedeutet hat, nach 2 Jahren endlich kommt dann der Mundschenk drauf und sagt, ach, da war doch einer damals im Knast. Schlecht, ihr habt ihn ganz vergessen. Geht zum Pharao, sagt ihm das, beichtet ihm die Sünde. Und dann der Josef, ganz der Checker, der das einfach drauf hat. Er erklärt ihm, was der Traum bedeutet. Also er hat es zweimal, ist derselbe Traum. Und weil es zweimal ist, ist es sicher, Gott wird es so machen. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Und dann hätte man sagen können, okay, gut ist. Aber Josef wäre nicht Josef. Er fängt dann an. Und nun sehe der Pharao, das steht jetzt im Vers 33, im Kapitel 41, und nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Der Pharao veranlasse, dass man Aufseher über das Land bestellt und erhebe den 5. vom Land in den 7 Jahren des Überflusses und Liste um Liste, was man machen soll. Und dann, ja gut, Pharao, ja, wen hätten wir hier? Wer könnte es machen? Mach du's. Dann war schon der zweite Mann. Und als dann die 7 Jahre ins Land gingen von den dürren Jahren, konnte er den Weizen und das Essen verteilen und hat somit die Menschheit gerettet zu der damaligen Zeit. Und dann war er vom verkauften, eifersüchtigen oder beneideten Bruder der Weltretter. Wie gesagt, 13 Jahre hat er dazwischen gehabt. Wir wissen nicht, wie lang unsere Zeit ist. Wir wissen aber eins: Wir kommen sicher an. Was brauchen wir mehr? Und deswegen bin ich am Ende meiner Predigt. Wie gesagt, ich habe jetzt ein bisschen abkürzt, weil normal bin ich als alte Schule, bin ich dann 1 Stunde bis 1,5 Stunden gewohnt. Aber die Zeiten haben sich ja geändert. Der nächste Gottesdienst startet ja auch schon bald. Ich gehe davon aus, dass Gott zu euch geredet hat. Und ich möchte es jetzt irgendwie klar machen und bitte euch, dass wir aufstehen, dass eventuell die Band vorkommt und wir dann entsprechend schon anfangen. Und ich würde euch jetzt einfach segnen und ja, alles andere ist tatsächlich jetzt, und ich ziehe mir jetzt nicht aus der Verantwortung, aber ich übergebe sie, alles andere ist jetzt Gott überlassen und dem Heiligen Geist, was er euch groß gemacht hat oder was Sache ist. Ich kenne keinen von euch, aber ich denke, das Wort Gottes, es kehrt nicht leer zurück, es bewirkt immer das, wozu es ausgesandt ist, sonst wäre es nicht das Wort Gottes. Herr Jesus, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen für dein Wort. Ich danke dir jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, und ich danke dir, dass es offene Herzen waren. Und Herr Jesus, gemäß deinem Wort danke ich dir, dass es Frucht bringen wird, 100-fältig. Ja, Herr, ich möchte mich nicht mit weniger zufrieden geben. Ich möchte dich darum bitten, dass du, Heiliger Geist, in jedem einzelnen Leben wirkst, da, wo es jeder gerade am wichtigsten, am dringendsten hat. Ich bitte dich, Heiliger Geist, schenk du Trost, wo Trost vonnöten ist. Ich danke dir, Heiliger Geist, wo du ermahnt hast, wo Ermahnung notwendig war. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du Hoffnung gegeben hast, wo Hoffnung verloren gegangen ist. Ich danke dir, dass du allen Anwesenden hier den Glauben mehrst durch das empfangene Wort. Dass sie hier hinausgehen können und Brandstifter für dich sein können. Dass sie die Welt mit deinem Geist in Brand setzen und einen Hunger und eine Neugierde entfachen können in ihrer Umgebung, wo jeder Einzelne lebt, wohnt und arbeitet. Herr Jesus, ich danke dir, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort nicht leer zurückkommt und dass du es bist, Herr Jesus, der das Wollen und das Vollbringen schafft. Und ich danke dir, dass jeder Einzelne in den Werken wandelt, die du zuvor bereitet hast. Ich danke dir auch für den Geist der Geisterunterscheidung, wo wir wissen, wo es eine Lüge ist oder wo es die Wahrheit ist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir den echten Geldschein kennen und gar nicht die Blüten und die falsche Prägung kennen müssen, so wie es mein früherer Pastor gesagt hat. Wichtig ist zu wissen, wie das echte Geld aussieht, nicht so sehr, wie das Falschgeld aussieht. Dass wir kennen, dass du der Echte bist und alles andere, dass wir es unterscheiden können. Und so segne ich jetzt in jedem Einzelnen, in deinem Namen, Herr Jesus. Amen.